Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal, was tun gegen die extreme Rechte? Mit Katja Glibowskaja, der Geschäftsführerin des AWO-Landesverbands Thüringen. Hallo Frau Glibowskaja.
Hallo.
Wir nehmen Mitte August auf, 2024. In etwas mehr als zwei Wochen sind Landtagswahlen in Thüringen. Wenn ich mir die Prognosen angucke, dann sagen die 30% für die extreme Rechte. Wie kann das sein? Was ist da los in Thüringen?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns natürlich selbst auch stellen, die wir in vielen Runden auch gestellt bekommen, wenn wir mit Kollegen, mit Mitgliedern, mit Engagierten uns unterhalten. Es ist eine Entwicklung, die uns sehr betroffen macht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage stellt oder die Frage aufwirft, was wir tun können und tun müssen angesichts solcher Entwicklungen. Es ist, die Ergebnisse, die Sie gerade benannt haben, sind ja kein Ergebnis, was wir jetzt im August erstmals hören, sondern auch eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Und die Suche nach den Gründen, glaube ich, beschäftigt alle. Und da kann man jetzt verschiedene Entwicklungen so ranziehen. Ich würde erst mal sagen, ganz grundsätzlich ist es offensichtlich eine Situation, in der sich ein hoher Prozentsatz von Menschen nicht abgeholt fühlt und in ihren Haltungen bereit ist, eine rechtsextreme, rechtspopulistische Partei zu wählen.
Aber wenn ich mich nicht abgeholt fühle, ich muss dann ja nicht unbedingt die extreme Rechte wählen, sondern es gibt ja auch noch jede Menge andere Möglichkeiten.
Und gerade in Thüringen ist das natürlich eine absolut richtige Einschätzung, weil wir hier ja natürlich nochmal mit den extremen Flügeln dieser Rechten zu tun haben. Und ich behaupte, Menschen, die ihr Kreuz an der Stelle setzen, müssten auch wissen, was sie tun. Ich glaube aber auch, dass wir bei 30% nicht umhin kommen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir einen Teil dieser Menschen trotzdem erreichen können. Also es gibt Forschung auch dazu, die sagt, es gibt einen hohen Prozentsatz, 12% etwa, 15 sagen manche, die in diesen Wählerschaften, die ein wirklich festes, rechtes, rechtsextremes Weltbild haben. Das ist ein Thema, wo ich glaube, wir rote Linien ziehen müssen und klar sagen müssen, das ist ein Weltbild, was die Arbeiterwohlfahrt, was die Menschen, die sich hier engagieren, nicht teilt. Also da muss man sehr klar sein. Ich glaube aber auch aus den Gesprächen in unseren Regionen, aus dem Kontakt mit vielen Menschen heraus, dass es eine Gruppe dazwischen gibt, wo wir anknüpfen können und es versuchen müssen, um sie quasi für ein gemeinsames, für ein solidarisches und für ein weltoffenes Thüringen zu gewinnen. Das kann man nicht nur mit strukturschwachen Gegenden vielleicht das noch erklären. Das kann man nicht nur mit der Wende erklären. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen Faktoren. Aber Sie merken auch an dem, wie ich es gerade äußere, ich suche selber nach Gründen, nach Ursachen und stehe oft vor der Frage, wie kann das sein?
Rote Linien zu ziehen, das ist eine Sache, das muss die Gesellschaft machen. Sie sagten eben selber, die Gruppen dazwischen ansprechen, durch Bündnisse, das sind alles Sachen, die zivilgesellschaftliche Akteure machen müssen. Sie sind ja auch noch nicht nur in der AWO, sondern auch politisch aktiv. Sie sind unter anderem im Landesvorstand der Thüringer SPD. Wenn Sie nur auf die Politik gucken mal, was ist da schiefgelaufen in Thüringen?
Also ich glaube, für die Frage, das ist eine Frage für Politikwissenschaftler, vielleicht auch für Psychologen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen darauf die richtige und die prägnante Antwort geben kann. Ich kann Ihnen ja nur meine Deutung mitgeben.
Okay, und was haben Sie falsch gemacht?
Und was habe ich falsch gemacht? Ich glaube tatsächlich, dass die Krisen und Ereignisse, also vor allem die Krisen der letzten Jahre, was mit den Menschen gemacht haben. So. Und in diesen Krisen, so sind viele Menschen auch gestrickt, verfangen leichte Antworten und leichte Lösungen. Das haben wir gesehen wie stark Verschwörungstheorien verfangen haben während der Corona-Zeit. Wir haben das gesehen in der Zeit 2015-16, als die viele Geflüchtete auch zu uns kamen, was ja jetzt auch wieder eine Rolle spielt. Und es sind solche Momente, wo Problematisieren und einfache Lösungen sehr, sehr verfangen. Tatsächlich ist die Realität ja aber nicht so. Es sind eben keine einfachen Fragen und Antworten, die es gibt. Und vielleicht tut sich Politik da manchmal schwer, das genau zu erklären. Aber ich glaube, es ist eben ein Teil von Demokratie, dass es Aushandlungsprozesse gibt und dass es nicht alles so einfach funktioniert, wie sich das vielleicht mancher wünscht und mancher vorstellt. Das ist vielleicht eine Erklärung, warum sich Frust aufstellt. Wenn man nach Thüringen guckt, hatten wir aber auch politisch eine schwierige Situation in den letzten Jahren. Wir haben eine Minderheitsregierung. Wir haben, nachdem die Neuwahl in Thüringen nicht stattgefunden hat, natürlich auch eine Zeit, die, glaube ich, einige Menschen so wahrgenommen haben, dass wichtige politische Ziele oder Schritte nicht erreicht werden konnten in diesem Dilemma um fehlende Mehrheiten, sodass dann vielleicht auch die Frage aufkam, warum passiert hier nichts, und die haben nur mit sich selbst zu tun. Also das sind so die Erklärungen, die ich mir gebe und die ich auch höre, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin. Im Großen und Ganzen ist das aber keine, finde ich, Begründung oder Erklärung dafür, warum Menschen so eine Wahl treffen, wie sie sich in den 30% äußern. Gerade in Thüringen nicht. Wir sind ein überalterndes Bundesland. Der demografische Faktor schlägt bei uns schon sehr stark zu. Ich bin davon überzeugt, dass das andere genauso nachgelagert spüren werden. Und wir wissen schon jetzt, dass wir, wenn wir die Lebensqualität, die Infrastruktur, das, was das Leben ausmacht, in Thüringen aufrechterhalten wollen, dann wird es nur funktionieren, wenn Menschen zu uns kommen, sei es aus anderen Bundesländern, sei es aus dem Ausland. Das heißt, jeder hier müsste alles dafür tun, möglichst einladen und offen zu sein, einfach schon aus dem Wunsch heraus, die eigene Lebensqualität auch für die Zukunft zu sichern, für die eigenen Kinder, für die eigene Versorgung im Alter und so weiter. Und das passt so gar nicht zu dieser Einstellung. Mir wird hier was genommen und ich fühle mich bedroht durch Zuwanderung, durch Überfremdung und so weiter. Allein, das war schon übrigens schon in den 90er oder Anfang 2000er Jahren so, dass ein hoher Prozentsatz der Thüringer Angst vor Überfremdung formuliert hat. Zu diesem Zeitpunkt, also wenn ich so an die Anfang Nuller Jahre angucke, da lag der Anteil von Menschen, das damals die Statistik lautete, so von Ausländern, ne, das war damals noch die Ausländerstatistik, der lag, ich weiß gar nicht mehr, bei 2,3%. Ja, 2,3%, und Menschen haben geäußert, wir haben Angst vor Überfremdung. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es zu der Zeit auf jeden Fall auch keine Berührungspunkte mit wirklich so einer Realität hat, die vielfältig ist, die durch Zuwanderung geprägt ist und so weiter. Das hat sich vor allem in den Städten, aber auch in den ländlichen Räumen durch die Zuwanderung auch von geflüchteten Menschen verändert. Aber es hat eben auch zu neuen Konflikten geführt, weil auch Kommunen Schwierigkeiten hatten, die Versorgung zu organisieren, weil eben da Demagogen und Populisten das auch genutzt haben, ne, um nach vorne zu kommen, Rechtsextreme das auch genutzt haben, um Ängste zu schüren. Also das ist so eine Gemengelage, die, glaube ich, diese Situation ausmacht. Ich weiß nicht, ob man so einfach sagen kann, mit wer hat Schuld. Also die waren's.
Lässt sich diese Gemengelage durch die Politik überhaupt auflösen oder braucht es da die Zivilgesellschaft und Akteure wie zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt?
Naja, es ist ein Zusammenspiel. Also Demokratie ist ja geprägt, auch davon bin ich überzeugt, durch eine starke Zivilgesellschaft. Und zu der gehört die AWO schon lange, lange dazu und wird es auch weiterhin sein. Und ich glaube, wir müssen beides tun. Wir müssen einerseits, und das ist ja am Ende auch die Aufgabe eines Wohlfahrtsverbandes, Politik auf die Finger schauen und sagen, was muss anders laufen? Auch für bestimmte Handlungsfelder, die wir im Blick haben, für die Menschen, für die wir da sind. Aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und sagen, was ist meine originäre Rolle als zivilgesellschaftlicher Akteur? Was ist mein Beitrag, damit wir auch in Zukunft noch ja, in einer Gesellschaft leben, in der alle teilhaben können, in der es eben nicht Menschen ausgegrenzt, verfolgt und abgewertet werden?
Spüren Sie denn eigentlich in der alltäglichen Arbeit bei der AWO, dass die politische Stimmung im Land sich irgendwie geändert hat?
Naja, Sie haben die Hochrechnung angesprochen. Das ist, glaube ich, das Allererste. Also wir sehen eben die politischen Erfolge. Jetzt sehen Sie es in den Hochrechnungen. Wir haben das gesehen bei den Kommunalwahlen, wenn Sie da daran zurückdenken. Also zuallererst natürlich in dem Landkreis, in dem es auch den Rechten gelungen ist, einen Landrat zu postieren. Wir haben es auch gesehen jetzt bei den Kommunalwahlen im Mai, dass eine Verschiebung nach rechts stattgefunden hat. Thüringen ist an ganz vielen Stellen, also findet man immer mehr spielen Rechtspopulisten, Rechtsextremisten eine Rolle, auch in politischen Ämtern. Zum Glück ist es nicht nochmal gelungen, dass weitere Oberbürgermeisterämter oder Bürgermeisterämter, Landratsämter, da die Spitzenpositionen erreicht wurden. Wir sehen aber auch, dass die Netzwerke stark sind, also neben den politischen Parteien, rechte Netzwerke, die ja auch enge Verbindungen aufweisen und hier in Thüringen auch verortet sind, mit entsprechenden Akteuren auch verortet sind, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten aktiv sind und eben heute auch noch stark dabei sind. Wir sehen den rechten Flügel um den Kandidaten Höcke, die hier sehr stark sind und natürlich auch immer wieder Proteste und starke Gegenproteste. Also das ist einfach allgegenwärtig da und natürlich verfolgt man auch, wie sich der Verfassungsschutz hier positioniert, der ja sagt erwiesenermaßen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei hier in Thüringen ist.
Aber hat das auch konkreten Einfluss auf Ihre Arbeit? Also werden da, weiß ich nicht, machen da jetzt Seniorenheime zu oder so? Also, oder ist es einfach nur so ein Grundrauschen, was immer vor?
Naja, da kann man, also das Grundrauschen würde ich auf alle Fälle bestätigen. Es ist schon auch so, dass dieses politische Klima und auch das Erstarken der Rechten dazu führt, dass auch Menschen unsicher werden. Einerseits, dass Menschen formulieren, ich weiß nicht, ob ich in Thüringen bleiben möchte, ob ich überhaupt nach Thüringen komme, wenn ich zum Beispiel an das Thema Fachkräfte aus dem Ausland denke, auch insgesamt Menschen, die nach Thüringen, wie gesagt, auch aus anderen Bundesländern ohne Migrationsgeschichte, die sagen, ich weiß nicht, ob ich in diesem Bundesland leben möchte. Das merken wir, das hören wir auch. Wir haben die, natürlich konnten auch Konflikte und Diskurse in Teams, in Begegnungsstätten, im Hauptamt und im Ehrenamt, denn so eine gesellschaftliche Realität macht ja nicht vor den Türen der AWO irgendwie Halt, ne? Sondern das hat auch etwas mit uns zu tun, auch mit den Diskursen, die innerhalb der AWO geführt werden müssen. Es gibt aber auch direkt Äußerungen von, ja, ich sag mal, AWO-Kollegen oder auch Ehrenamtlichen, die sagen, sie würden sich gerne bei bestimmten Events, Wochen gegen Rassismus oder sowas beteiligen und da auch Poster aufhängen oder etwas und sie sind unsicher und lassen es vielleicht auch, weil sie Angst haben, dann ja angegangen, angegriffen zu werden. Wir haben es durchaus auch erlebt, dass Einrichtungen beschmiert wurden, besprüht wurden, dass dort Poster aufgestellt wurden. Also das hat schon auch sehr konkrete Auswirkungen und gerade unsere KollegInnen, die beispielsweise in der Migrationsarbeit arbeiten, berichten sehr stark. Einerseits natürlich von den Diskriminierungserfahrungen ihrer Klienten und Klientinnen und andererseits aber auch von eigenen Erfahrungen, die sie sammeln im Bekanntenkreis, in der Gemeinde, wo auch immer, wo sie quasi angesprochen, scheel angesprochen werden oder angegangen werden für die Arbeit, die sie leisten.
Ist die AWO überhaupt in der Lage, dem allen irgendwas Angemessenes entgegenzusetzen?
Ich weiß nicht, ob sich die Frage stellt, ist die AWO in der Lage? Ich sage mal ganz anders, was wäre denn, wenn sie es nicht täte?
Wie tut sie es denn?
Ganz, ganz vielfältig. Also erstmal stehen wir da nicht allein. Das ist mir auch wichtig, auch gerade wenn wir, so wie wir es jetzt gerade in dem Gespräch hatten, ja auf Thüringen vielleicht manchmal schauen, so einem Erschrecken und Erstaunen über die Entwicklung, dann ist es mir wirklich nochmal wichtig, dagegen zu halten und zu sagen, es gibt einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, die anders denkt. Die anders denkt, die anders handelt, die anders wählt. Und da kommt es sehr darauf an, dass sich dieser Teil der Bevölkerung miteinander verbindet, über politische Grenzen hinweg, über verbandliche Grenzen hinweg und so weiter und so fort. Und das nehme ich sehr stark tatsächlich wahr. Und das lässt mich eigentlich eher optimistisch auch in die Zukunft gucken, weil das eine große Kraft in sich hat. Das ist nicht frei von Reibung, weil natürlich auch hier wieder Kompromissfindung, gemeinsame Sprache finden dazugehören, aber das entfaltet eine große Kraft. Zum Beispiel vielleicht haben Sie davon gehört, das Bündnis Weltoffenes Thüringen. Da sind mittlerweile 8000 Unterstützer dabei. Und zwar nicht nur die in Anführungsstrichen üblichen Verdächtigen, die immer mit dabei sind, AWO vorneweg, sondern so aus allen Bereichen der Gesellschaft, aus der Wohlfahrtspflege, aus der Kultur, aus dem Sport, aus dem Handwerk, Karnevalsvereine, ein Tierheimverein ist da mit dabei. Also eine ganz Ich habe jetzt ganz viele vergessen, ne? Aber ein ganz vielschichtiges Spektrum der Thüringer Gesellschaft, die einen kleinsten gemeinsamen Nenner formulieren und sagen, wir wollen, dass wir hier weltoffen bleiben und dass wir beieinander stehen.
Aber was machen Sie, was macht dieses Bündnis den ganzen Tag, außer zu sagen, wir wollen, dass das so ist?
Das Bündnis. Es ist schön, dass Sie fragen, weil klar, Plakat allein aufhängen hilft nicht. Aber ich finde, auch das Plakat muss hängen. Wissen Sie, es braucht auch die Statements. Es braucht auch unsere Statements als Arbeiterwohlfahrt in den Verband hinein, auch in Kollegien hinein, um deutlich zu machen, wofür die AWO steht, für welche Werte wir stehen. Ich glaube, das hat auch nochmal so ein, ich würde fast sagen, auch eine Verstärkung erfahren tatsächlich, dass wir uns da nochmal unsere Wurzeln bewusster machen und eben unsere Werte auch sehr bewusst transportieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass es konkrete gemeinsame Veranstaltungen gibt. Also es gibt mittlerweile regionale Vernetzungstreffen, wo diese Akteure zueinander finden. Das sind ja oft Akteure, die vorher nicht miteinander gewirkt haben. Mhm. Und ein konkretes Ergebnis, was zum Beispiel entstanden ist, ist eine Veranstaltung, an der wir uns kommende Woche beteiligen. Und zwar geht es da um die Frage von Neutralität. Also das ist ja auch etwas, was durchaus Aktive in dem Bereich umtreibt, nicht zuletzt aus den Diskussionen aus dem Gemeinnützigkeitsrecht heraus. Wie gehen wir eigentlich um mit der Frage Neutralität? Muss ein Empfänger öffentlicher Mittel, muss ein Wohlfahrtsverband, muss eine Bildungseinrichtung, muss die eigentlich in solchen Zeiten wie heute politisch neutral sein? Und wenn ja, was heißt das eigentlich? Und da haben wir ein Forum organisiert, ein Austauschforum, und werden kommende Woche, ist ausgebucht mit Warteliste, eine Veranstaltung genau zu dieser Frage der Neutralität durchführen.
Da gibt es also das Bündnis Weltoffenes Thüringen. Es gibt vom Bundesinnenministerium das Demokratieförderungsprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe. Mhm. Gleichzeitig gucke ich auf die Prognosen und denke mir, ja Leute, ihr dringt doch überhaupt nicht durch. Oder will ich zu viel zu schnell?
Naja, ich glaube, Sie beschreiben ein Dilemma, was wir auch thematisieren. Ich versuche dafür gerade mal die richtigen Worte zu finden. Das Dilemma ist das, wie gut gelingt es uns, ich sag's mal mit meinen Worten, aus der eigenen Blase herauszutreten. Also reicht es aus, wenn man sich im Kreise derer, die sich einig sind, nochmal gegenseitig verstärkt, und gelingt es uns dann aber genau über diesen Tellerrand hinauszukommen und andere Menschen zu erreichen? Und das müssten wir ja tun, wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass es auch Menschen gibt, die so wählen, weil sie sich, auch wenn das in Thüringen jeder verstehen müsste, was er da eigentlich tut, sich der Folgen dieser Entscheidung nicht so bewusst sind. Und ich glaube, es ist eben beides. Ich glaube, es ist schon wichtig, erstmal die zusammenzuführen und ein Bewusstsein dazu zu schaffen, hey, es sind eben 70%, die nicht rechtsextrem wählen. Ja, die gibt es auch. Und die sind ganz verschieden. Von links bis konservativ, aber die haben auch einen gemeinsamen Nenner. Und den zusammenzuführen, ich glaube, da können wir einen Beitrag dazu leisten. Das passiert bei solchen Bündnissen, das kann auch in einer AWO-Begegnungsstätte passieren, das kann auch in einem Team im Kindergarten oder in einer Pflegeeinrichtung passieren. Und da haben wir zum Beispiel dieses Jahr gesagt, wir wollen mal weg von... Wir schreiben nur unsere politischen Forderungen auf und stellen die den Parteien zur Verfügung in Erwartung jetzt auf die künftige Landesregierung. Das machen wir natürlich auch, gehört auch zur Arbeit dazu. Aber wir sind mit unseren Kollegen und Ehrenamtlichen rausgefahren und haben an 80 Spots in Thüringen Gesprächsanlässe geschaffen. Ganz offene Formate, da stand quasi so ein Pappaufsteller. Dort konnte jeder seine Meinung aufschreiben. Was fällt mir gerade ein? Was gefällt mir nicht? Was fordere ich? Und so weiter. Und wir haben dort zu diesen Aufstellern Gesprächsanlässe geboten, um in Austausch zu treten und einfach mal zu hören, was treibt denn vor Ort die Menschen um? Haben das wiederum zusammengeführt und sind aktuell dabei, diese Ergebnisse wiederum in den jeweiligen Landkreisen auch, ja, Kandidaten für die Landtagswahl zu übergeben. Und was da passiert ist, das war einerseits Themen transportiert, die zum Beispiel aus einer Begegnungsstätte heraus entstehen, und das aber auch zum anderen wir einen Beitrag dazu leisten können, dass sich Menschen gehört fühlen und merken, meine Position wird unmittelbar auch weitergegeben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie haben ja vorhin gefragt, nach dem, was ist schiefgelaufen, ist auch, wie viel Selbstwirksamkeit erfahren Menschen und Vielleicht ist da tatsächlich so eine Entfremdung, wenn ich gerade drüber nachdenke, eine Entfremdung passiert zwischen so einer politischen Welt und der Lebenswelt vieler Menschen. Das meinte ich vorhin mit dem Abgeholtsein.
Ja, aber wie kann ich denn in einem, also Thüringen hat 2 Millionen Einwohner, das ist ein recht großes Gemeinwesen. Wie kann ich als Einzelner da denn überhaupt eine Selbstwirksamkeitserfahrung haben? Weil Politik ist ja nichts, was sich an Einzelnen ausrichtet, sondern es muss ja immer für alle gleichzeitig sein, idealweise.
Ja, naja, tatsächlich, indem es ein lebendiges Gemeinwesen zum Beispiel gibt, ne? Und es ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass natürlich solche Positionen auch stark verfangen dort, wo so ein Gemeinwesen ausstirbt, also wo es eben kein Dorfverein mehr gibt, wo der Kindergarten zu ist, wo es keinen Arzt mehr gibt, keine Apotheke, wo der Nahverkehr nur einmal am Tag hinfährt. So, das sind natürlich Orte, wo ich glaube, wo die AWO und auch andere Akteure schauen müssen, wie sind wir denn dort präsent und wie können wir hier auch mitwirken, damit Zivilgesellschaft auch präsent bleibt und stark bleibt. Ich will aber nicht das so verstanden wissen, dass das ausschließlich in diesen so in Anführungsstrichen abgehängten oder strukturschwachen Regionen passiert, sondern wir sehen das genauso in Großstädten, dort, wo Häuser oder im Quartier Bereiche leer stehen, ne? Oder ein Jugendzentrum leer steht, dass dort ganz schnell auch die Rechten da sind und ein Angebot machen. Und da sehe ich uns in der Verantwortung zu sagen, wir müssen in diese Räume reingehen, die nicht mehr bespielt sind.
Aber ist das nicht eher die Verantwortung der Politik dann? Also warum muss ausgerechnet das die Zivilgesellschaft leisten?
Nein, sie muss es ja nicht alleine tun, aber ich glaube, Zivilgesellschaft ist ein ganz wichtiger Seismograf. Ich glaube, wenn wir da säßen, auch als AWO da säßen und warten, bis der Politik einfällt oder auffällt, was man mal tun könnte. Ja. Also so, das, und das meine ich nicht kritisch. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Rolle von Zivilgesellschaft, als Seismograf zu wirken, Diskurse zu führen, Entwicklungen aufzunehmen, zu verdichten und daraus auch Positionen und Konzepte zu entwickeln. Das ist doch unser ureigener Part. Dafür gibt es auch so viele Vereine und Verbände. Und das ist ja der Kern auch von Subsidiarität irgendwie, ne? Dass man an der Stelle auch fördert, was jenseits des Staates sich entwickelt. Also da sehe ich auch bei uns eine Verantwortung und andersherum natürlich bei der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, um dann Bedarfe, Angebote, die entwickelt sind, auch zu stützen. Und dazu gehört Quartiersarbeit, dazu gehört eine Sozialarbeit in den Kindergärten, dazu gehört auch, dass wir in den strukturschwachen Regionen Thüringens eine pflegerische Versorgung haben und dass der Bus ein paar Mal am Tag fährt.
Moment, die AWO betreibt Busse? Nee.
Nein, aber es gab mal aus einem anderen Kontext heraus die Idee, die AWO solle ihre Angebote nur dort anbieten, wo es eine Anbindung an den ÖPNV gibt, was ich unter Aspekten der Nachhaltigkeit für ein nachvollziehbares Ziel halte. Nur würde man das in Thüringen tun, und das erklärt vielleicht auch das ein oder andere Dilemma in einem politischen Streit, dann würden wir eher abbauen als aufbauen. Und das kann es ja nicht sein. Nein, die AWO betreibt keine Busse, aber das Thema Mobilität treibt die Menschen sehr um. Ist ja logisch, also, ne? Erreichbarkeit.
Klar. Ich hatte eben gesagt, Demokratieförderprogramm. Das Kabinett hat ein Demokratiefördergesetz vorgelegt, das steckt fest, okay. Diese 30% und wahrscheinlich auch noch gar nicht so wenige Schweigende, die das einfach so hinnehmen. Sehen wir da überhaupt ein Demokratieproblem oder sehen wir da was anderes?
Naja, ich kann ja mal kurz, wenn ich nochmal drauf reflektiere, was wir bislang über auch das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe realisieren konnte, dann glaube ich schon, dass das eine wichtige Säule auch in unserer Arbeiterwohlfahrt, in unserer Tätigkeit ist. Wir haben ja, ich glaube, in dem gesamten Programm heißt es Demokratieberaterin, bei uns vor Ort heißen die Zukunftsfördernde. Und wir haben tatsächlich Hauptamtliche in ganz Thüringen ausgebildet, die als Zukunftsförderer und Förderinnen an verschiedenen Orten der AWO aktiv sind. Die sind häufig angedockt an Gliederungen, an Einrichtungen und sind ganz wichtige Ansprechpartner vor Ort, wenn es darum geht, Veranstaltungsformate zu etablieren, wenn es darum geht, zu moderieren, wenn es darum geht, zu beraten, wenn es Vorfälle und Vorkommnisse gab. Also das ist ein wirklich tolles Fund, was wir da haben in der AWO und auch sehr wichtig vor den, wenn ich mir die Thüringer Entwicklung insgesamt anschaue. Dass das Gesetz feststeckt, hat ja mit der Diskrepanz oder mit dem Streit darum zu tun, was eigentlich Demokratiebildung ist. Ne? Da sagen die einen, natürlich brauchen wir Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die um die Demokratie, um ihre Mechanismen, ihre Funktionsweisen und auch ihre Gefährdung wissen, um sie stärken zu können. Das ist auch eine Position, die ich einhalte und Sie können sich vorstellen, deswegen, wie meine Haltung zu dem Gesetz ist an der Stelle ganz klar. Na, und die Kritik daran ist ja, dass das Meinungsmache ist, dass da reinregiert wird, dass Menschen ihre Meinung vorgeschrieben werden soll. Ich erlebe Demokratiebildung eben nicht so. Ich erlebe sie so, dass Menschen handlungs- und sprechfähig werden dadurch, dass sie Instrumente an die Hand bekommen, Konflikte zu thematisieren, Konflikte zu moderieren, Haltungen auszutauschen, aber auch Hintergrundwissen zu haben. Ne? Wir sind ja in so einer Zeit der gefühlten Wahrheiten, die irgendwie so vermengt werden mit angeblichem Fachwissen. Und ich glaube, dafür einfach Kompetenzen an die Hand zu bekommen, um dann wiederum kompetente Entscheidungen treffen zu können, das ist für mich Demokratiebildung. Und das hat nichts mit dem Pressen in bestimmte Schubladen oder so zu tun. Also es sieht ja nicht danach aus, aber ich fände es wichtig, dass dieses Gesetz noch durchkommt, auch um gerade dieses Arbeitsfeld auf stabile Füße zu stellen.
Ich reite da jetzt trotzdem noch mal drauf rum. Also wir beschreiben gerne ein Demokratiedefizit, das dazu führt, dass die extreme Rechte erstarken würde. Wenn ich das jetzt einem Wähler oder einer Wählerin der extremen Rechte sage, sagt die mir wahrscheinlich, nö, ich sehe hier eigentlich überhaupt kein Demokratiedefizit. Ich bin in der Lage, meine Stimme abzugeben, damit eine Partei ins Parlament zu heben, die meine Interessen dort vertritt. Nochmal, haben wir ein Demokratieproblem oder haben wir ein anderes Problem?
Naja, wir haben mehrere Probleme, würde ich mal sagen an der Stelle. Nee, das erste, haben wir ein Demokratieproblem. Also mir stellt sich da der Kamm auf, wenn ich höre, dass hier von auf Deutschland blickend irgendwie von diktatorischen Bedingungen gesprochen wird. Das ist sowas von Quatsch. Also selbst wenn ich jetzt hier im Landtagswahlkampf umherfahre und manche Plakate ertragen muss, so sage ich es mal ganz deutlich, dann ist das ja auch ein Teil von Demokratie, dass solche Plakate hängen dürfen. Ne? Oder wenn man in Podien bestimmten Diskussionen folgt, dann leben wir in einem Land, in dem man seine Meinung äußern kann. Die muss nicht jeder gut finden, aber das ist noch lange kein Demokratiedefizit. Woran es fehlt, das ist meine persönliche Auffassung, ist das Wissen um demokratische Prozesse. Ich glaube, das ist, genau, politische Bildung. Das ist kompliziert, das ist komplex. Und ich merke das schon im Gespräch daheim in der Familie, dass da schon in der Schule viel mehr auch praxisnahes Wissen reingegeben werden könnte und müsste. Zum Beispiel, wenn ich eine Wahl treffe, weil mir in einem bestimmten Wahlprogramm eine Position besonders zusagt, dann ist das in der Demokratie nicht so, dass diese Position 1:1 durchkommt, sondern da kommen ja wiederum Parteien zueinander, die Kompromisse schließen müssen, die Verträge schließen, die ein Programm entwickeln und so weiter. Und das sind ja langatmige Prozesse, in denen viele Meinungen zusammengebunden werden müssen. Und das zu wissen, zu verstehen und auch nachzuvollziehen, ich glaube, das ist wichtig. Oder wenn ich in den Landkreis Sonneberg gucke, mit welchen Themen dort der kommunale Wahlkampf geführt wurde. Da ging es darum, um Migration in Europa, da ging es um bundespolitische Themen. Wo ich sage, da muss ich, also wäre es wünschenswert, wenn der Wähler vor Ort wüsste, das habe ich hier kommunal gar nicht in der Hand. Ist gar nicht das Thema. Oder wenn es darum geht, jetzt wenn ich die Debatten zum Beispiel um das Thema Zuwanderung sehe, also da auch faktenbasiert zu diskutieren, überhaupt wieder streiten zu können, im demokratischen Sinne streiten zu können und sich auch anhören zu können, dass es da andere Haltungen und Werte gibt. Also ich glaube nicht, dass wir ein Demokratiedefizit haben, aber wir brauchen mehr politische Bildung.
Ja. Und da schließe ich jetzt einen Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Für politische Bildung zu sorgen, ist ureigenste Aufgabe der Bildungspolitik und das ist Landessache. Ist das vielleicht der Punkt, an dem die Politik gepatzt hat in der Vergangenheit?
Naja, wir haben ja tatsächlich in Thüringen, also wir haben neben dem Bundesprogramm auch ein Landesprogramm und haben aus diesem Landesprogramm auch Demokratieprojekte, die gefördert wurden übrigens, weil Sie ja gefragt haben, wo spüren wir solche Auswirkungen der politischen Entwicklung in der Haushaltsdebatte Ende 23, das Jahr 24 betreffend. War es zum Beispiel ein Antrag der politischen Rechten im Landtag, sämtliche Positionen zur Demokratieförderung, zu den Demokratieprojekten, zu politischer Bildung zu streichen?
Ach so, Sie sind in der Zivilgesellschaft. Ich war gerade in der Schule mit meiner Frage.
Ach
Weil
so,
politische
ah,
Bildung kann man in der.
ich bin bei, ja, Entschuldigung.
Nee, kein
Wir haben
Problem.
die Demokratieprojekte, ja, okay, Entschuldigung.
Nee, ich
Ja.
dachte nur, aber das ist doch, also wenn ich eingangs gefragt habe, wo hat die Politik möglicherweise gepatzt, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir da jetzt ein Drittel Rechtsextreme haben und ein Drittel Stimmen für die Rechtsextreme haben. 2 Stunden mehr Politikunterricht, der wirklich politische Bildung vermittelt und nicht zum 100. Mal das d'Hondtsche Wahlsystem durchdekliniert, das niemanden interessiert. Das ist ja eine Sache, um die könnte sich Politik unmittelbar kümmern, indem sie einfach mal in die Lehrpläne eingreift.
Ja, also da politische Bildung zu verankern in den Lehrplänen ist das eine. Wir hatten hier in Thüringen zum Beispiel einen Streit darum, wie viel Sozialkundeunterricht es geben soll. Ich glaube aber auch, dass es mehr als nur ein Schulfach zu haben, sondern es ist die Frage, wie wir generell, das geht meines Erachtens nicht erst in der Schule los, sondern schon im Kindergarten, wie wir aufwachsen, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch solche Aspekte wie Mitsprache, Verantwortungsübernahme, nochmal Diskurs und Streit auch als Werte, demokratischer Streit als Werte etablieren. Ich glaube, das sind die wichtigen Punkte. Das ist also auch eine Frage sozialer Kompetenzen und zieht sich eigentlich, müsste sich durch alle Fächer inklusive der Pausen schon im Kindergarten durchziehen.
Und damit dann auch wieder in die Zivilgesellschaft. Also es kann, die Politik kann es
Genau.
alleine gar nicht leisten.
Ich glaube, damit greift es zu kurz, wenn wir alle mal rufen, die da oben, das wird zu kurz greifen. Politik hat eine Verantwortung, da müssen wir auch unsere Forderungen, auch wir als Arbeiterwohlfahrt, platzieren. Ich glaube, wir müssen aber auch eine Antwort bereithalten, wie wir mitgestalten können und wollen.
Jetzt mal angenommen, Thüringen bekommt im September eine Regierung unter Beteiligung der extremen Rechten. Was für Folgen hätte das für beispielsweise die AWO oder andere Verbände, Bündnisse?
Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Also es ist eine schwierige Frage, nicht sie inhaltlich schwierig zu beantworten, sondern es ist eine Frage, die mir schwer fällt, weil die uns also vielen durch den Kopf geht, auch in der nächsten Zeit. Ich bleibe dabei, dass ich darauf hoffe und im Grunde auch davon überzeugt bin, dass die Demokraten und Demokratinnen Thürings nicht zulassen, dass das passiert. Aber das ist jetzt erstmal Katja Glubowskas Hoffnungsformulierung. Was passiert? Ich glaube, wir können zuallererst in die Vergangenheit schauen, was mit der AWO passiert ist. Wir kennen ja aus der Zeit des Nationalsozialismus haben wir erlebt, wie die AWO als, sag ich mal, linker Wohlfahrtsverband repressiert, verboten, verfolgt und so weiter wurde. Und ich glaube, das wird sich sicher nicht eins zu eins in dieser Form widerspiegeln, aber als Verband, der für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz steht, hätten wir große Herausforderungen darin, wie wir unser Selbstverständnis, unsere Aufgaben auch wahrnehmen wollen. Also das geht los bei dem Thema Inklusion. Gab es in Thüringen ja schon Verlautbarungen, dass man die Inklusion zurückdrehen müsse in den Kindergärten und in den Schulen. Wir haben mal durch alle Bereiche hinweg im Kindergartenbereich ein Bildungssystem, was eine Ganztagsbetreuung ermöglicht, was es vielen Frauen ermöglicht, berufstätig zu sein, Familien ermöglicht, berufstätig zu sein. Auch da muss man sich nur mal Programme angucken und dann weiß man, dass das Angebote sind, die nicht so gesehen werden. Die gesamte Daseinsvorsorge im Bereich der Pflege. Auch hier habe ich Wahlprogramm der Rechten nachgelesen. Da geht es darum, die Pflege weiter zu privatisieren und über den Wettbewerb billiger zu gestalten. Migration. Ich habe schon gesprochen, wir haben die konkreten Kürzungserfahrungen im letzten Jahr erlebt. Also ich glaube, auf der Ebene der Angebote, die AWO vorhält, würde es zu Einschnitten kommen können. Es wird die AWO wäre natürlich auch als Verband ganz klar jemand, der Gegenpositionen ergreifen muss, aus dem eigenen Selbstverständnis heraus. Und ich glaube, das, was ich jetzt als Unsicherheiten und auch ja, reelles Erleben widerspiegelt bei Ehrenamtlern, bei Mitarbeitern, würde es sich verstärken im Sinne von Angst, tatsächliche Übergriffserfahrung und so weiter. Aber nochmal, ich glaube daran, dass die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen zusammenstehen an der Stelle und so eine Entwicklung nicht zulassen. Und ich glaube auch daran, dass wir eine so starke Zivilgesellschaft haben, dass es auch in den nächsten Wochen noch gelingen wird, hier zu mobilisieren. Auch da beteiligen wir uns natürlich sehr stark. Die Aufgaben oder die Fragen bleiben aber nach dem 1. September, auch wenn es keine Regierungsbeteiligung gäbe. Denn wir können die Zahlen ja nicht wegreden.
Katja Glibowskaja, vielen Dank.
Ja, danke.